Einen schönen guten Morgen. Schön, euch hier zu sehen und nicht auf dem Flohmarkt. Ich glaube, da wird gerade ordentlich was los sein, so wie ich gehört habe. Ein Rummel in der Stadt, wenn alles abgesperrt ist. Wir haben uns in den letzten Wochen hier im Gottesdienst mit verschiedenen Texten aus der Bibel beschäftigt, die uns herausgefordert haben zu überlegen, wo liegt mein Fokus? Und uns auch herausgefordert haben, unseren Fokus auf Jesus zu setzen. Wir haben uns im Hebräerbrief befunden, haben uns mit der Müdigkeit von Judenchristen beschäftigt, die gerne in das alte Gewohnte, in das Normale, in eine Frömmigkeit zurückkehren wollten. Wir haben uns Maria und Martha angeschaut, zwei Schwestern, die Jesus eifrig nachgefolgt sind und wo Jesus nochmal einen Fokus selber gesetzt hat und gesagt hat, verschwende Zeit mit mir. Verschwende einfach Zeit in meiner Gegenwart, bei meinen Füßen zu sitzen, einfach bei mir zu sein. Und wir haben letzte Woche sogar ins Alte Testament geschaut und gesehen, auch das Alte Testament weist schon immer auf Jesus hin. Der Fokus im Alten Testament wird gerichtet auf den Retter und Erlöser, auf den Messias, auf Jesus Christus. Und wenn ich mir überlege, wo ist mein Fokus? Und damit beschäftige ich mich gerade selber. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Ich habe in mir eine Sehnsucht, Jesus nachzufolgen, ihn mehr zu erleben in meinem Leben. Noch mehr zu verstehen, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich lese gerade Bücher, ich höre mir Predigten dazu an. Und ich stelle mir diese Frage auch für uns als Gemeinde. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? In diesen verrückten Zeiten, was bedeutet es, dass wir zusammen Jesus nachfolgen wollen? Und ich bin zwischendurch auf einen Vortrag gestoßen von einem Menschen, der hat eine Analyse gemacht, wie tickt die heutige Zeit, um festzustellen, was ist eigentlich der Kern dessen, wo wir ansetzen können, um herauszufinden, was bedeutet Nachfolge oder wie können wir ein gutes Leben führen mit Jesus. Und dieser Kerl heißt Simon Sinek und der hat, ja, einen tollen Vortrag, der schon oft geschaut wurde, der ganz bekannt ist, auch gehalten und hat ganz simpel runtergebrochen, wodurch werden wir heutzutage geprägt. Und er meint, ein Ansatzpunkt, was uns ganz viel prägt, wo wir eingetrichtert sind, wie wir inzwischen schon fast funktionieren, weil es uns von allen Seiten zugetragen wird, ist die Frage, was möchtest du und wie kannst du es ganz schnell erreichen? Und das ist genau das, was die Werbung uns halt auch zeigt. So, und er hat so Beispiele gebracht, wie Werbung heutzutage auch versucht, uns so ihre Produkte zu kaufen. Und ganz oft in der Werbung finden wir halt Bilder, dass ein Mann oder auch eine Frau bewundert werden möchte, möchte attraktiv sein, möchte von dem anderen Geschlecht beachtet werden. Also ich weiß nicht, dass das, was mich früher auch mal angesprochen hat, war diese Axe-Werbung. Axe ist so ein Duschgel und Deo-Spray-Hersteller, ganz bekannt, hat ganz tolle wilde Düfte, auch Moschus und alles, so ganz männliche. Und diese Werbung gaukelt dir vor, boah, du bist richtig männlich und die Frauen fliegen dir geradezu nur hinterher, wenn du dich mit diesem Duschgel duscht. Und wenn du dieses Bodyspray verwendest, dann bist du erfolgreich, dann bist du ein Mann, dann laufen dir die Frauen hinterher. Und die Werbung für Frauen passiert im Prinzip sehr ähnlich. So dann, wo Frauen dann halt in den tollsten Kleidungen von der Marke so und so oder mit der tollsten Handtasche langlaufen und die Männer drehen sich nur um und sind begeistert sozusagen. Und so lernen wir in dieser Welt und so wird uns eingetrichtert, hey, kauf das und du bist ein Mann. Tu dies und du bist ganz oben dabei. Tu das und du bist geliebt, anerkannt. Was auch immer, das will uns die Werbung verkaufen. Und dieser Simon Sinek, der sagt, eigentlich ist das total kurzweilig. Das ist darauf angelegt, ganz schnelllebig zu sein. Und eigentlich sind viele solche Marken auch langfristig nicht so erfolgreich. Und er hat eine Marke genommen, die ich auch ganz gerne mag, nämlich Apple. anhand deren er gesagt hat, die machen irgendwie eine Sache richtig. Und zwar sagt er, sie stellen die Frage, warum man etwas kaufen sollte, an den Anfang. Sie beantworten erstmal die Frage, warum eigentlich? Warum ist es wichtig, etwas zu haben? Nicht nur einen schnellen Erfolg zu sehen und dann ein Produkt schnell zu verkaufen, sondern sie beantworten dir zuallererst, warum solltest du ein neues Apple-Produkt kaufen? Also sagen sie zum Beispiel, weil diese Welt schon kompliziert genug ist, brauchen wir einfache Sachen, die einfach sind, einfach zu bedienen, die einfach funktionieren, die verlässlich sind. Du kannst effektiver sein, du kannst schneller und besser sein, wenn du das neue MacBook kaufst, wenn du das neue iPhone hast. Aber sie beantworten dir erstmal die Frage, warum brauchst du es wirklich? Und geben dir diese Antwort schon vor. Das heißt, du brauchst gar kein Bauchgefühl mehr entwickeln haben, um ein Bauchgefühl zu haben, ist etwas gut oder nicht gut, sondern sie beantworten dir und geben dir erstmal ein gutes Gefühl und beantworten für dich schon die Frage, warum brauchst du dieses neue Apple-Produkt? Und ja, ist doch eine gute Antwort, ne? Diese Welt ist schnell, sie ist kompliziert und wenn etwas verspricht, einfach zu sein, simpel zu sein, schnell zu sein, effektiv zu sein, ist doch super. Also Leute, alle Apple kaufen. Nein, das war jetzt nicht eine ernsthafte Anweisung von hier vorne. Hinter vielem Suchen in Beziehungen, in Religion, in Esoterik, in Medien steckt oft die Frage, warum? Die ganz essentiellen Fragen. Warum eigentlich? Warum bin ich? Warum bin ich geliebt? Warum bin ich wertvoll erachtet? Warum bin ich okay, wie ich bin? Warum eigentlich? Warum sollte ich liebenswert sein? Warum sollte ich beachtet werden? Warum, warum, warum? Und diese Frage kennen wahrscheinlich die Eltern und sind eher da genervt davon, wenn die kleinen Kinder anfragen, warum, warum? Und doch ist es eine total essentielle Frage, die wir in unserem Leben beantworten müssen. Warum gibt es diese Welt eigentlich? Warum existiere ich? Warum bin ich eigentlich wertvoll? Oder warum sollten mich andere Leute auch beachten, mit mir freundlich umgehen? Und diese Fragen nach diesem wirklich Warum eigentlich, die wird ganz oft gestellt in vielen Facetten und vieles in dieser Welt versucht darauf irgendwie eine Antwort zu geben. Und ich bin davon überzeugt und ich glaube, dass wenn wir unseren Fokus auf Jesus Christus richten, finden wir Antworten auf diese bohrenden Fragen, warum? Die Fragen unseres Seins, unserer Existenz. Und ja, die Bibel erhebt hier auch einen exklusiven Anspruch, die Antwort auf diese Frage, warum, zu haben. Wir lesen davon, dass Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater, zu Gott, außer durch mich. Das ist ein exklusiver Anspruch. Aber es gibt uns Antworten auf viele bohrende Warum-Fragen. Warum gibt es diese Welt? Weil Gott kreativ ist, weil er sie geschaffen hat. Weil er sie geliebt hat. Warum existiere ich? Weil Gottes Augen mich schon sahen, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Weil alle Tage, die noch kommen sollten, in seinem Buch schon aufgeschrieben waren, bevor noch einer von ihnen eintraf. Warum bin ich wertvoll? Weil Gott mich in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und weil er alles, sogar seinen Sohn, hingegeben hat, um mit mir Gemeinschaft zu haben. Gott hat diese Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Warum existiere ich? Nicht, um einfach irgendwo im Nirvana zu verschwinden und mich aufzulösen, sondern meiner eigentlichen Bestimmung zu folgen und später Gemeinschaft zu haben mit dem, der mich geschaffen hat und der mich liebt. Und warum lohnt es sich auch, Jesus nachzufolgen? Eine Antwort ist, weil Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Weil du zu mehr berufen bist, weil eine Sehnsucht in uns schlummert nach mehr, weil ich glaube, es gibt mehr für uns, als nur zu existieren und einfach im tristen Alltag unterzugehen. Ich glaube, in jedem von uns steckt eine Sehnsucht, etwas zu bewegen, die Welt zu verändern, etwas Gutes zu tun. Und weißt du was? Jesus Christus hat uns geschaffen, hat uns genau dazu berufen, hat uns geliebt, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Das macht für mich Sinn. Das macht für mich einen Unterschied und macht mein Leben reich, füllt mein Leben. In den nächsten Wochen möchte ich mit euch ein paar Warum-Fragen stellen und da ein bisschen tiefer bohren. Aber ich habe mich noch gefragt, irgendwie, da wollte ich noch mal ansetzen, was sind denn die Gründe, die uns hindern, Jesus nachzufolgen? Und die Gründe, warum wir Jesus so oft aus dem Fokus verlieren. Und wie gesagt, ein Ansatzpunkt ist halt diese Welt, in der wir leben, wie dieser Simon Sinek auch beschrieben hat. Eine schnelllebige Welt, die dir schnelle Antworten vorgaukeln möchte und die uns schnell irgendwie was aufzeigen möchte und uns gar nicht mehr die Zeit geben, diese eigentliche Warum-Frage in Ruhe zu stellen und in Ruhe zu beantworten. Warum lebe ich vielleicht noch nicht in dieser Fülle oder wie können wir diese Fülle erleben? Und da muss ich als allererstes in mein Leben immer wieder schauen und schauen, lebe ich überhaupt so? Craig Gershel hat geschrieben, ich glaube an Gott, seit ich denken kann, aber ich habe nicht immer so gelebt, als ob es ihn wirklich geben würde. Ich glaube schon immer an Gott, aber ich habe nicht immer so gelebt, als ob es ihn wirklich geben würde. Und ich glaube, eine Frage, die ich mir immer wieder stellen kann und die ich für mich beantworten möchte, möchte ich nachfolgen, möchte ich mit Jesus gehen? Eine Entscheidung treffen. Nicht zwischen diesen Stühlen zu stehen, sondern eine Entscheidung zu treffen, ja, ich will. Nicht heiß oder kalt, wie die Bibel sagt, sondern eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich will ganz mit Jesus. Ich glaube, wir sind herausgefordert, diese Entscheidung zu treffen oder weil wir manchmal nicht mutig genug sind, diese Entscheidung zu treffen und zu leben, erleben wir manchmal auch keine tiefgreifende Veränderung. Und als allererstes muss ich mich immer wieder prüfen, was will ich? Es gibt viele Ängste, die mich gefangen halten, die mich klein halten. Warum sollte ich etwas bewirken können? Ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden. Gerade als Christ in dieser Zeit, wenn man vielleicht ja, Dinge vertritt, die heutzutage prüde wirken oder die von dieser Zeit als veraltet angesehen werden. Ich habe manchmal Angst davor, die Kontrolle abzugeben und wirklich Jesus ganz zu vertrauen und zu sagen, du bist mein Herr. Ich habe manchmal Angst, Gott nicht gerecht werden zu können, nicht gerecht sein zu können, zu gering zu sein. Das hat auch was mit meinem Selbstbild zu tun. Warum ist Jesus Christus genau die richtige Antwort bei Ängsten? Im Johannesbrief lesen wir, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Warum sollte ich Jesus nachfolgen, ganz nachfolgen, weil seine vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Ein verdrehtes Selbstbild ist auch oft eine Folge, warum ich Jesus nicht ganz nachfolgen kann, was mich abhält, ihm ganz nachzufolgen. Aus meinem Leben kenne ich das mit Selbstverdammnis. Ich bin nicht gut genug, Gott kann mich doch gar nicht gebrauchen. Die große Lüge in meinem Leben: ich bin zu dumm, ich habe kein Abitur. Angst davor, Fehler zu machen, nicht zu genügen. Auch ein verdrehtes Leistungsdenken, was uns heute die Gesellschaft manchmal vorgaukeln möchte. Und ein verdrehtes Selbstbild kann natürlich auch das Gegenteil sein. Ich kann alles. Ich bin der Größte. Alles hängt doch von mir ab. Ich glaube, die Essenz davon ist, dass wir uns bewusst machen dürfen und anerkennen dürfen: ich bin kein perfekter Mensch. Ich mache Fehler, ich treffe falsche Entscheidungen. Und das ist okay. Und ich bin trotzdem unendlich geliebt. Ich bin trotzdem unendlich wertvoll. Nicht wegen des Deos oder sonst irgendwas, was ich besitze, sondern einfach, weil ich geliebt bin und gewollt bin von Gott. Was uns manchmal abhält, Gott nachzufolgen oder ganz unseren Fokus auf ihn zu richten, ist auch ein verdrehtes Bild von Gott. Ein falsches Bild von Gott, was geprägt ist vielleicht von Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserer Vergangenheit, in unserer Kindheit, mit unseren Eltern, mit der Gemeinde, in der wir groß geworden sind. Vielleicht haben wir sogar ein Bild von einem strafenden, zornigen Gott, der sogar für Leid in dieser Welt verantwortlich ist. Gottes Gerechtigkeit ist nicht immer leicht für uns aus menschlicher Sicht zu verstehen. Aber es ist wichtig, uns wirklich zu beschäftigen und wirklich Gott zu fragen: Gott, wer bist du? Bist du wirklich so? Wie bist du wirklich? Das krasseste Beispiel finde ich immer wieder, wenn ich von Menschen höre, und neulich hat mir wieder jemand davon erzählt, dass er gar nicht glauben kann, dass Gott ein liebender Vater ist oder das für sich anzunehmen, weil er selber nicht erlebt hat, wie ein liebender Vater ist. Er hat nie erlebt, dass ein Vater da ist. Und den Vater, den er hatte, der hat ihn nicht wirklich geliebt. Und das dann ganz neu zu entdecken: Gott ist wie ein liebender Vater, der das Beste für mich möchte. Ich glaube, wir dürfen einfach zu Gott kommen, wie zu einem Vater. Und wir dürfen ihm auch diese unbequemen Fragen stellen. Ein Punkt, was uns zurückhält, ist Schuld, unsere Vergangenheit, falsche Entscheidungen, Menschen, die ich verletzt habe, Scham über Dinge, die ich getan habe, gesagt habe, nicht getan habe, Reue, aber auch Erfahrungen, die mir widerfahren sind, wo andere Leute schuldig geworden sind an mir. Viele Dinge aus dieser Vergangenheit halten uns fest mit etwas, was die Bibel auch Bitterkeit nennt. Bitterkeit ist etwas, was wie auch Gift ist, wie ein Schlangengift, was wir in der letzten Woche auch hatten. Und ein cooler Theologe hat es mal auf den Punkt gebracht, wenn er über Bitterkeit schreibt und sagt: wer die Bitterkeit in sich nährt, alle Verletzungen, das, was ich falsch gemacht habe, all das, was mir angetan wurde, wo ich verletzt wurde. Wer das in sich nährt, verhält sich wie jemand, der Gift trinkt und darauf wartet, dass der andere stirbt. Er sagt, Bitterkeit ist wie, wenn ich Gift trinke und erwarte, dass der andere stirbt. Bitterkeit zerstört und zerfrisst uns in unserem Inneren. Sie macht zuallererst uns kaputt und dann auch unsere Beziehungen. Und warum ist Jesus Christus eine Antwort, eine Lösung für Bitterkeit, für Verletzung aus meiner Vergangenheit in meinem Leben. Weil in Jesus Christus Vergebung und Heilung möglich ist. Weil Jesus für alles am Kreuz gestorben ist und weil mir vergeben wurde und weil ich dann vielleicht sogar auch anderen vergeben kann, wenn ich weiß, wie viel mir vergeben wurde. Und jemandem zu vergeben heißt nicht zu sagen, dass die andere Person nichts Falsches getan hat. Das bedeutet nicht, dass man das irgendwie schönreden muss. Es bedeutet nicht, jemand anderes, der mir auch was angetan hat, von der Verantwortung loszusprechen, sondern das heißt, dass ich loslasse. Dass ich loslasse von meinem Verlangen nach Vergeltung. Von meinem Unrecht. Von dieser Bitterkeit, von Rachegedanken, die mich und mein Herz erfüllen. Es heißt nicht zuzulassen, dass das, was jemand anderes getan hat, mein Leben bestimmt. Sondern wir selber, wir dürfen Gestalter sein in unserem Leben und dürfen Leben entdecken, Leben in Fülle, wenn wir Jesus Christus in unseren Fokus nehmen. Du selbst trägst Verantwortung für dein Leben. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, indem wir Jesus in Fokus nehmen. Er hat alles getan. Er hat uns geliebt. Er hat uns berufen. Er hat uns gerufen. Er hat uns geheilt am Kreuz. Er hat uns vergeben. Und wenn wir auch um Vergebung bitten, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ein Punkt noch, der mir immer wieder auch aufkommt in Gesprächen, ist ein Gedanke, als müssen wir doch leiden und arm sein. Ja, Jesus fordert uns heraus, unser Kreuz auf sich zu nehmen, aber er sagt nicht, dass wir erdrückt werden, sondern er sagt, mein Joch ist leicht. Er ist doch am Kreuz für uns gestorben, er hat doch für uns gelitten. Wir müssen uns nicht selber geißeln. Er hat nicht versprochen, dass wir den besten Rolls Royce fahren, dass wir immer Überfluss von allem Finanziellen oder an Materiellem haben. Das hat er nicht versprochen, aber er hat versprochen, trotz dessen ein Leben in Fülle zu führen. Man muss nicht unbedingt bettelarm sein, aber wir dürfen, ob arm oder reich, in dem Bewusstsein leben, dass alles, was wir haben, von Gott kommt, dass er uns versorgt. Und dass allen Überfluss, den wir besitzen, uns anvertraut ist, um auch gut damit umzugehen und es für Jesus zu verwalten und einzusetzen. Ein Punkt in dieser heutigen Zeit ist auch immer wieder die Aussage, Gott spricht nicht zu mir. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott spricht. Und ich glaube, hier gilt die Verheißung und ich bin fest davon überzeugt, dass die Aussage stimmt. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ganz ehrlich, auch heutzutage wird uns oft gesagt, dass wir Gott erleben müssen, dass wir irgendwie emotional von ihm berührt werden müssen. Dabei spricht Gott auf ganz viele Arten und Weisen und als allererstes spricht er auch zu uns in seinem Wort. Und auch das vergessen wir viel zu schnell immer wieder, dass Gott zu uns spricht in einem Text, der uralt ist und der doch so modern ist und der so aktuell ist. Vor ein paar Jahren gab es mal so ein Motto in christlichen Kreisen, das hieß, sag nicht, Gott spricht nicht mit mir, wenn deine Bibel geschlossen ist. Sag nicht, Gott spricht nicht mit mir, wenn deine Bibel geschlossen ist. Ich glaube, Gott spricht ganz viel. Und wenn ich hier reinschaue, lese, finde ich hier einen Liebesbrief des Vaters an mich. Und trotzdem sehne ich mich danach, dass wir uns in unserer Gemeinschaft ausstrecken danach, Gott auch auf andere Arten und Weisen zu erleben. Wie er spricht durch Worte der Erkenntnis, durch andere Mitmenschen, Mitchristen, mit denen wir unterwegs sind. Und ihr Lieben, wir durften es gerade auch wieder erleben, wie Gott einfach am Wirken ist in unserem Gebetskreis, den wir haben. Wie wir einfach in der Gemeinschaft unterwegs sind und merken dürfen, Gott spricht, er geht an unsere Herzen, er geht an unsere Substanzen, er verändert, er schenkt Veränderung, er schenkt neue Gedanken, er spricht durch sein Wort in unser Leben hinein und verändert unser Leben. Jesus im Fokus zu behalten und ihm nachzufolgen. Wir sind Gnade- und Erlösungsbedürftig. Wir müssen nicht immer die tollste und beste Person sein. Und dennoch sind wir unendlich wertvoll, unendlich geliebt. Wir dürfen anerkennen, nachzufolgen und Jesus in den Fokus zu richten, ist ein Prozess. Ein lebenslanges Lernen, ein lebenslanges Sehnen nach ihm, ein Ausstrecken nach ihm. Jesus sagt immer wieder, wir sollen auf unser Herz aufpassen. Wir lesen es schon in den Sprüchen. Vor allem aber, behüte dein Herz. Denn damit, wo wir uns beschäftigen, wovon wir uns beeinflussen lassen, das prägt unser Leben, das beeinflusst mein Herz. Wir sind dazu berufen, von Anfang an diese Erde zu bebauen, zu bewahren. Wir sind dazu berufen, als Gottes Ebenbilder unterwegs zu sein. Wir sind dazu berufen, zu Beziehungen mit Gott zu leben und mit anderen Menschen. Wir sind berufen, in dieser Welt mit Sinn unterwegs zu sein und ein Ziel vor Augen zu haben, Ewigkeit zu erleben bei unserem Vater. Wir sind dazu berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, etwas Besonderes in dieser Welt zu sein, zu erleben, weil Gott uns berufen und befähigt hat. Und ich glaube, dass gerade in den Kontexten, in denen wir unterwegs sind, auch immer wieder ganz schnell entdecken können, wofür bricht Gott mein Herz? Was hat er auch als privat persönliche Berufung in mein Leben gelegt? Wir haben alles, was wir brauchen. Jesus sagt, wenn du mich in den Fokus nimmst, wenn du mir nachfolgst, dann gebe ich dir Leben in Fülle. Und wir wünschen uns immer wieder, dass Gott uns wie ein Navigationssystem wirklich um jede kleine Kurve und Biegung führt. Ich würde mir das auch immer wieder wünschen, wenn ich mein Autonavi anmache, ist das so bequem zu sagen, in 200 Metern rechts abbiegen. Dann weiß ich schon von vornherein Bescheid, oh cool, in 200 Metern muss ich rechts abbiegen und es ist total easy und entspannt unterwegs zu sein. Und manchmal wünsche ich mir so, dass ich Gott auch so erleben kann. Aber meine Erfahrung zeigt mir, dass Gott für mich eher sowas ist wie ein Kompass. Dass ich, wenn ich unterwegs bin, ihn zu suchen, immer wieder auch mal stehen bleiben darf. Schauen, wo schlägt die Nadel hin? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist mein Fokus da, wo ich gerade lang gehe, gerade noch richtig gestellt? Und er fordert uns heraus und gibt uns die Möglichkeit, auch selber zu entscheiden. Wir dürfen selber unterwegs zu sein. Aber wir dürfen ihn immer wieder als unseren Kompass fragen, Herr, wohin? Und manchmal gibt er uns ganz konkrete Navi-Anweisungen. Dafür liebe ich ihn, das ist genial. Und das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr erleben auch, dass er spricht, dass wir Erkenntnisse haben. Aber es bedarf auch immer wieder stehen zu bleiben und zu orientieren. Wo ist gerade mein Fokus? Worauf schaue ich gerade? In welche Richtung bewege ich mich gerade? Gott spricht zu uns, verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Das sagt Paulus. Verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber lieber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns in unserem Herzen, dass wir seine Kinder sind. Und Jesus Christus spricht, ich bin gekommen, um Leben zu bringen Leben in ganzer Fülle. Darum lohnt es sich, ihm nachzufolgen. Und heute Morgen wollen wir auch das Abendmahl feiern. Und das ist ein Weg, wie wir ihm neu begegnen können. Eine Möglichkeit, wie wir ihm begegnen können. Wie wir ihn sprechen hören können. Weil er ist derjenige, der uns einlädt und sagt, mein Leib für dich gegeben und mein Blut für dich vergossen. Du sitzt an meinem Tisch, du bist zu Hause, zu Gast bei mir an meinem Tisch. Und nicht nur Gast, du bist mein Freund, du bist mein Kind. Wir dürfen am Tisch des Vaters Platz nehmen. Und wir dürfen auch zu ihm kommen und dürfen ihm bohrende Fragen, die in unserem Leben noch sind, stellen und sagen, Gott, warum? Wir dürfen mit ihm darüber reden, ins Gespräch kommen. Und wir dürfen uns einfach von ihm lieben lassen. Und nach dem Abendmahl haben wir eine Lobpreiszeit. Und wenn du möchtest und merkst, es gibt noch irgendwas, was du bereinigen möchtest oder vor Gott bringen möchtest, dann stehe ich hinten für dich zum Gebet bereit. Dann darfst du kommen und ich würde gern für dich und mit dir beten. Und beten möchte ich jetzt auch noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, ja, für diesen exklusiven Anspruch, den du stellst. Und doch, dass ich erleben durfte und schmecken und sehen durfte, Herr, schon dir nachzufolgen, dich im Fokus zu nehmen, erfüllt mein Leben und macht mich reich. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen hier heute Morgen, dass er das erleben darf in der kommenden Zeit, Herr. Dass wir das Schmecken, Ersehen erleben dürfen, Herr. Dass, wenn wir uns nach dir ausstrecken und dich in den Fokus nehmen, dass wir erleben dürfen, wie du unser Leben erfüllst. Jesus, und ich weiß nicht, ob heute Morgen hier jemand ist, bei dem der sagt, ey, da gibt's noch Dinge, da habe ich meinen Fokus falsch ausgerichtet. Da gibt es noch Bitterkeit oder Ängste oder irgendwas in meinem Leben, was da nicht hingehört. Und wenn du das bist, auf den das zutrifft, dann lade ich dich ein, dass du einfach deine Hand hochstreckst. Und Jesus sieht dich. Und Jesus, ich bete für alle diejenigen, die heute hier morgen sitzen und sagen, ey, es gibt Dinge, die halten mich zurück. Die halten mich zurück, dir nachzufolgen, Jesus. Die reißen meinen Fokus immer wieder weg zu dir. Jesus, du siehst diese Punkte und ich bete, dass du hineinkommst, Herr. Dass du diese Punkte veränderst, Herr. Dass du deine Wahrheit hineinsprichst, Jesus. Sprich du deine Identität, deine Wahrheit in das Leben jedes Einzelnen, Herr. Danke, dass du gekommen bist, um uns Leben zu schenken, Leben in Fülle. Amen.